Lassen Sie uns ganz kurz über die wunderbare Erfindung des Valomat sprechen, die Sie ja für Potsdam mitentwickelt haben. Ich nehme mal an, mitentwickelt und nicht alleine entwickelt, ne?
Für Potsdam habe ich das jetzt schon selbst gemacht, aber ich bin ja Teil dieses großen Voto-Projekts und das macht der Christian Schecker aus Darmstadt. Der war auch mal einer meiner Vorgänger in Potsdam, also hat da selbst auch lange gearbeitet. Und wir arbeiten zum Beispiel bei diesen Brückenthesen zusammen. Das heißt, Brückenthesen sind Thesen, die in allen Kommunen laufen. Das waren jetzt, müsste ich jetzt lügen, das waren glaube ich so knapp 20. Die hatten wir in alle Parteien in allen Kommunen geschickt. Das hat natürlich jetzt erstmal dieses Forschungsinteresse als Hintergrund, dass wir dann die Parteien aus den verschiedenen Kommunen vergleichend analysieren können. Genau, und dann hat halt jeder noch lokal Thesen entwickelt und das habe ich dann für Potsdam gemacht.
Ah, okay, ich verstehe. Aber tatsächlich ist die Frage ja, setzen sich die Bürger mittlerweile nur noch so oberflächlich mit den Parteien oder mit dem politischen Wahlprogramm auseinander, dass man mittlerweile einen Wahlomat braucht, um überhaupt mitzubekommen, für welche Partei man denn steht? Oder ist dieses Parteiensystem mittlerweile so vielgliedrig geworden? Ich erinnere nur an Sarah Wagenknecht und die Linke und die ganzen Splitterparteien, die es vor allem auf kommunaler Ebene gibt?
Naja, ich würde das umdrehen und würde sagen, wir können erstmal sehr froh sein, wenn Menschen sich für Kommunalpolitik interessieren und sagen, ich gehe jetzt mal auf die Suche, gibt es sowas wie Voto, gibt es irgendwie einen anderen Valomaten auf Kommunalebene und nutze das, um mich dann zu informieren, was gibt es in erster Linie für Parteien und wofür stehen die, welche steht mir am nächsten, welche könnte ich wählen. Das ist ja auf der Kommunalebene auch immer schwierig. Wenn jetzt die SPD oder die CDU da antritt, dann weiß man vielleicht in etwa, okay, auf der Bundesebene stehen die für dieses oder jenes, dann werden die wahrscheinlich auf der Kommunalebene auch nichts grundsätzlich anderes vertreten. Aber gerade bei diesen kleineren Gruppen, oder jetzt haben Sie BSW angesprochen, Potsdam treten die ja als BFW an, als BSW-Naheliste. Da weiß man noch nicht so richtig, wofür die stehen. Und da ist es natürlich sehr hilfreich. Und vielleicht kann man da auch noch ergänzen, dass die Wahlprogramme auf Kommunalebene sind sehr unterschiedlich. Also manche sind tatsächlich auch sehr ausführlich. Da könnte man stundenlang drin rumblättern. Andere sind Stichpunkte eher. Ja, da muss man auf die Homepages gehen von den Parteien, was dann auch nicht immer so einfach zu finden ist auf Kommunalebene. Es ist schon ein bisschen mit Aufwand verbunden. Und von daher würde ich es eigentlich eher anders formulieren, andersrum und sagen, dass wir froh sein können, gerade in Zeiten sinkender Wahlbeteiligung, wenn Menschen sich auf die Suche begeben und solche Tools dann auch benutzen.
Wie geht man denn von Ihrer Seite, also der Entwicklerseite, an so einen Wahlomat heran? Müssen Sie sämtliche Homepages und Wahlprogramme von den Parteien und Einzelkandidaten und so weiter herunterladen, um zu wissen, wer jetzt für was steht?
Ja, also ich habe das mit meinen Studierenden in meinem Kurs gemacht, also mit einem Seminar zusammen. Das haben wir tatsächlich so gemacht, dass wir uns die Parteien, die antreten, alle mal genauer angesehen haben. Manche haben halt eben kein Wahlprogramm gehabt oder noch nicht. Die Partei zum Beispiel in Potsdam, die Satirepartei, die hatte halt kein richtiges Parteiprogramm, was man da jetzt für verwenden könnte. Da stand halt eine Sammlung von lustigen Aussagen drin, von satirischen Aussagen beispielsweise. Von daher war das jetzt für alle Parteien nicht so in der Form möglich, aber da hat man schon mal einen Überblick bekommen, was sind die wichtigsten Themen? Das sind natürlich die, über die erstmal alle Parteien reden. Was kristallisieren sich da auch für Konflikte heraus? Das ist ganz wichtig. Wir hatten jetzt zum Beispiel bei diesen Brückenthesen, hatten wir eine drin, dass das Wahlalter soll wieder auf 18 hochgesetzt werden bei Kommunalwahlen. Dieser These hatte keine Partei zugestimmt. Also alle haben das abgelehnt. Dann ist es aus der Vorauswahl wieder rausgeflogen, weil es dann einfach keinen Sinn macht am Ende für diese Berechnung der Übereinstimmung. Denn dann wird das ja sozusagen alles in dieselbe Richtung nur verrutscht. Also dann rückt es eben das Ergebnis bei allen Konstanten, geht die Prozentzahl nach oben oder nach unten. Und diese Thesen machen dann keinen Sinn für die Berechnung. Das heißt, es gab auch eine Vorauswahl, die man dann so ein bisschen noch zusammenstampfen musste. Haben dann auch die Rückmeldung der Parteien abgewartet. Wichtig ist also, dass man erstmal gute Thesen findet, die auch diese Konflikte abbilden, wo es also Parteien gibt, die denen zustimmen, und aber auch auf der anderen Seite, die diesen Thesen dann nicht zustimmen, dass man am Ende auch im Ergebnis diese Variation abbilden kann. Denn wenn alle ganz nah beieinander sind, irgendwie die 10 Parteien liegen alle zwischen, ich sage jetzt mal 70 und 75%, dann weiß man natürlich auch nicht so richtig, was man damit anfangen soll. Deswegen ist es schon wichtig, dass man da auch polarisierende Themen findet.
Unter welchen Gesichtspunkten haben Sie denn dann eigentlich die Fragen, die einem potenziellen Wähler denn gestellt werden, ausgewählt?
Also wir haben, wie gesagt, geschaut, dass die Themen, die von allen Parteien angesprochen werden, abgedeckt sind. Das ist natürlich jetzt auf Kommunalebene aktuell ganz viel zum Thema Wohnen, vor allen Dingen Wohnen im Sinne des sozialen Wohnungsbaus. Also was kann man machen, um neuen Wohnraum entstehen zu lassen, der dann natürlich auch preislich erschwinglich sein sollte. Das kann sowohl auch dann eben auf Mieten als auch auf Eigentum bezogen sein. Oder wie sieht das aus mit Preisbindung pro Potsdam, ist jetzt ja für Potsdam da zu nennen. Wie sollen die sich da weiter engagieren? Das geht auch dann viel um das Thema Mietspiegel und sowas. Also was kann man tun, um den Anstieg der Mieten zu verhindern? Milieupreisbindung, zum Beispiel in Potsdam, ist das ja zum Teil schon geschehen. In Babelsberg sollte man das ausweiten. Dazu gibt es eine These. Dann natürlich sehr viel zum Thema Verkehr, was auch eng mit Klimaschutz verbunden ist, würde ich sagen. Also dafür hatten wir sehr viele Thesen in der Vorauswahl und das sind auch viele dann letztendlich gelandet in dem Tool. Das kann eben zum Parken was sein, das kann was sein zum Thema Tempo-30-Zonen, das kann auch zu den verschiedenen Verkehrsmitteln, also wie sieht das aus mit Fahrradwegen, sollen neue gebaut werden und falls ja, wie gehen wir dann mit den Autospuren um, also Fahrradwege, dann neue Fahrradwege nur auf Kosten von Autospuren, damit es eben da eine Priorisierung gibt. Dann hatten wir beim Thema Klimaschutz, gibt es natürlich den Klimanotstand. Da gibt es ja auch verschiedene Meinungen, ob das weiter so fortgeführt werden sollte oder ob man das wieder abschaffen sollte. Und dann gab es natürlich noch einige sehr lokalspezifische Themen, die man da jetzt vielleicht nicht so einordnen konnte. Garnisonskirche haben Sie am Anfang vielleicht gesehen, das ist die erste These. Ja. Dann gibt es was zu den Uferwegen um den Griebnitzsee zu potenziellen Enteignungen, kostenloser Eintritt im Bürgerpark, im Volkspark beispielsweise. Genau, also es gibt natürlich auch sehr Potsdam-spezifische Debatten. Havelspange auch noch zu nennen. Genau.
Aber wie werden denn diese Fragen geschrieben? Ich meine, man kann es ja so machen, wie man es möchte, ne? Also eine Frage kann ich ja stellen wie, Sie finden doch auch, dass die Garnisonkirche nicht erneuert werden sollte. Oder
richtig,
das
wäre zum Beispiel eine...
Oder man sagt, was halten Sie denn von der Garnisonkirche? Oder die Garnisonkirche wurde erneuert, ein wunderschöner Prunkbau, der wieder auferstanden ist. Was halten Sie denn davon? Ist ja immer eine Frage, wie ich die Frage stelle, nicht wahr? Der Ton macht die Musik, so heißt es doch so schön, um es kurz zu machen.
Auf jeden Fall, genau.
Wie wurden dann diese Fragen gestellt?
Genau, also das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, das wären natürlich solche Suggestivfragen. Das sollte man vermeiden. Das heißt, man sollte in diesen Fragen neutrale Formulierung finden. Neutral heißt eben nicht wertend. Das heißt aber nicht, dass es also soll natürlich aus einer bestimmten politischen Ecke sozusagen stammen. Also wenn ich jetzt sage, ich setze mich für mehr Mietpreisbindung ein, dann kommt das natürlich eher so aus dem linken Lager. Wenn ich jetzt sage, ich möchte, dass keine Gendersprache in Texten der Stadt genutzt wird, dann kommt das natürlich eher aus dem konservativen Lager. Also das heißt jetzt nicht, dass diese Formulierungen politisch neutral sein müssen, aber eben nicht wertend, sondern beschreibend. Man sollte, gibt es viel Forschung zu, man sollte in diesen Thesen eben auch nur ein Thema gleichzeitig ansprechen. Es sollte wichtig sein, da habe ich ja gerade schon einiges zu gesagt, wie man das herausfindet. Und es sollte eben zwischen diesen Parteien auch die Unterschiede dann deutlich machen. Denn wie gerade schon angedeutet, wenn wir jetzt eine These haben, die in allen Parteien zustimmen, dann ist es für das Ergebnis am Ende sehr ungünstig. Man kann dann natürlich kann sich mit diesem Wichtigkeitsaspekt beißen. Das mag sein, dass man dann eben sagt, okay, es ist aber trotzdem sehr wichtig, weil die Parteien da intensiv drüber sprechen. Und manchmal ist es ja auch gut zu wissen, dass dann alle doch dafür sind. Aber das wäre dann eben ein Kriterium, was dem widersprechen würde an der Stelle.
Ja, aber trotzdem können Sie ja mehr oder weniger die Fragen ja auch so auswählen, dass Sie sagen so, ach, mich interessieren dann doch eher so, ich sage jetzt einfach mal die linken Themen und hauen da 40 Fragen in der Folge raus, also was dieses Spektrum anbelangt und die konservativen Themen klammern Sie aus, so dass derjenige, der auf den Wahl-O-Mat geht, dann sagt so, ah, ich stimme offensichtlich in den Antworten mit SPD und Linken und weiß ich nicht, die Partei die andere und Volt überein und CDU und alle anderen rechts davon tauchen so gar nicht auf. Aber ich wusste gar nicht, dass ich so weit links bin. Wie geht das denn?
Ja.
Sind Sie da auch einer Gefahr ausgesetzt, sage ich mal, das so zu machen?
Ja, definitiv gibt es diese Gefahr. Natürlich hat man ja auch, wenn man das programmiert, hat man natürlich die Personen, die das machen, die haben alle eigene politische Ansichten. Das darf natürlich da keine Rolle spielen. Das heißt, da muss man mit dieser Forschungsbrille drauf sehen. Es gibt auch Beispiele aus den letzten Jahren, also in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, das war glaube ich 2016, gab es keinen Wahl-O-Maten zur Landtagswahl und da hat eine AfD-nahe Organisation, hat dann selbst einen entwickelt mit diesen sehr tendenziösen Fragen, die Sie gerade angesprochen haben. Das heißt, natürlich gibt es diese Gefahr, das kann man auch instrumentalisieren, also das kann man auch so entsprechend alles formulieren, dass das sehr tendenziös ist am Ende. Wir haben da natürlich sehr stark drauf geachtet. Wenn Sie diese Thesen durchgehen, dann werden Sie, glaube ich, auch feststellen, da ist aus jedem politischen Lager was dabei. Was man natürlich manchmal auch machen kann, ist, dass man die Verneinung dann entsprechend einfach nimmt und dann wird ja sozusagen die gegenteilige Meinung in die These reingenommen. Das ist immer nicht so ganz schön, weil das halt kognitiv sehr anstrengend ist, sich damit dann auseinanderzusetzen. Aber genau, um diese Balance zu finden, kann man das auch so machen. Am besten ist es natürlich immer, dass man das Thema so, wie es diskutiert wird, auch in die These aufnimmt. Beispielsweise Havelspange, dass man danach fragt, soll die jetzt gebaut werden? Ja oder nein? Oder die soll gebaut werden, dann kann ich dieser Aussage zustimmen. Und wenn ich eben die Verneinung nehmen würde, die Havelspange soll nicht gebaut werden, dann wird es halt schon schwierig. Okay, dann kriege ich auch hin. Dann kann ich sagen, wenn ich zustimme, dann bin ich dagegen. Aber wenn ich dagegen bin, dann muss ich ja zustimmen. Also es ist so ein bisschen wenig intuitiv vielleicht an der Stelle. Und da muss man natürlich aufpassen. Aber da haben Sie vollkommen recht. Und deswegen ist es auch wichtig, dass sich Leute damit befassen, die dazu auch schon geforscht haben, wie man eben sowas formuliert. Ich habe seit 2017 mache ich solche Wahlhilfen. Also ich habe da liegt da schon auf einen großen Erfahrungsschatz zurück. Und da haben Sie aber vollkommen recht, dass es diese Gefahr natürlich gibt, dass das Ganze auch instrumentalisiert wird oder dass man eben vielleicht unterbewusst, wenn man nicht auf diese Ausbalancierung achtet, am Ende da eine gewisse Tendenz drin hat, mehr linke Thesen zum Beispiel drin. Das sollte natürlich auch nicht der Fall sein.
Natürlich können Sie diesen Wahl-O-Mat nur daraus entwickeln, was die Parteien und Kandidaten in ihrem Wahlprogramm jetzt drinstehen haben, was sie denn, wofür sie denn stehen wollen in Zukunft. Aber eigentlich ist es ja auch für die Bürgerinnen und Bürger und Wählerinnen und Wähler wichtig zu wissen, was haben denn die Kandidaten oder Parteien in der Vergangenheit für mich, in der letzten Legislaturperiode für mich getan? Wo haben sie mich denn abgeholt? Wie kann das denn damit einfließen, beziehungsweise fließt es überhaupt ein in so einen Wahlomat?
Also wir haben jetzt ja an dieser Stelle die Parteien gefragt, ob wir, also wir haben diese Thesen übersendet und die haben dann ihre Position inklusive Begründung dazu. Begründung war freiwillig, muss man eben dazu sagen, haben das dann ausgefüllt und so gemacht. Das, was Sie gerade beschreiben, das kann man natürlich auch machen. Das gibt es auch auf Europaebene zum Beispiel oder auf Bundesebene. Das heißt, das wäre dann retrospektiv und nicht prospektiv. Dann schaut man eben, was haben in der Vergangenheit die Parteien oder Abgeordneten dazu gemacht. Und dann kann ich natürlich diese konkreten Fragen, die mal jetzt in diesem Fall in der Stadtverordnetenversammlung zur Abstimmung gestellt worden sind, kann ich dann auch nehmen und in diesen Wahl-O-Maten aufnehmen und kann dann eben sagen, okay, ich brauche ja gar nicht die Parteien zu fragen, denn ich kann ja das Ergebnis sehen, wie die abgestimmt haben, wie man das an der Stelle machen kann. Das ist ein ganz anderer Ansatz und der hat auf jeden Fall auch seine Daseinsberechtigung. Das Problem ist natürlich so ein bisschen, dass man diese aktuellen Themen, die gerade debattiert werden, aber die dann noch, über die noch gar nicht abgestimmt wurde, die kann man natürlich dann leider nicht so gut reinbringen. Aber es ist definitiv auch ein Ansatz, den man machen kann. Wir haben jetzt gerade zur Europawahl auch was gemacht. Europarty-Check haben wir das genannt. Das ist jetzt auf der Bundesebene, natürlich nicht Kommunalebene, aber da haben wir Parteiexperten und Expertinnen gefragt, dass sie bezüglich der wichtigsten Fragen zur Europawahl die Parteien positionieren. Das heißt, da haben wir diese objektive Perspektive und haben die Parteien gar nicht selber gefragt. Das kann man auch machen. Das ist eine ganz andere Perspektive dann nochmal. Und schön ist es natürlich, wenn man das irgendwie zusammenbringt, wenn man das vielleicht auch noch vergleichen kann. Diese eine Perspektive schon zu machen, das ist schon sehr aufwendig. Und wenn man da mehrere reinbringt, dann verdoppelt oder verdreifacht sich natürlich der Aufwand. Und dann wird das in der Programmierung auch ziemlich schwierig. Deswegen entscheidet man sich eben meistens für eine der Varianten.
Ich verstehe. Wie wird denn dann letzten Endes diese, nachdem ich die 40 Fragen durchgeklickt habe, wie wird denn das dann am Ende ausgewertet?
Sie meinen, wie das Ergebnis zustande kommt?
Ja, genau, wie das Ergebnis zustande kommt.
Genau. Also das ist jetzt ein relativ simpler Algorithmus von dem sogenannten Näherungsmodell. Das ist ein Modell aus der Wahlforschung, was einfach davon ausgeht, dass Menschen die Partei wählen, die ihren Positionen selbst am nächsten stehen. Das bedeutet natürlich, wenn ich die exakt gleiche Position habe wie eine Partei, dann habe ich eine perfekte Übereinstimmung. Dann bin ich sozusagen, wenn wir das jetzt auf der Thesenebene betrachten, dann bin ich 100% übereinstimme ich dann mit dieser Partei. Wenn ich eine Kategorie daneben liege, also wenn ich zum Beispiel sage, ich stimme schwach zu und die Partei stimmt stark zu, es gibt ja diese Differenzierung bei den fünf Antwortkategorien, dann haben wir eine 75-prozentige Übereinstimmung. Wenn ich dann noch eins zurückgehe, neutral, bin ich bei 50. Wenn ich sage, ich lehne schwach ab, bin ich bei 25. Und wenn ich die komplett entgegengesetzte Kategorie auswähle, dann bin ich bei 0%. Und das wird dann, ist dann im Prinzip, am Ende wird es dann wird über diese Punkte, die ich gerade beschrieben hatte, wird es aufsummiert und dann schaut man, wie viel Prozent von diesen maximalen Punkten, die ich erreichen könnte. Das heißt, bei 100 ist das eben pro Frage, mal 40 sind es dann 100 mal 40, also 4000 sind es dann, genau. Also ich kann quasi 4000 Punkte erreichen und dann wird einfach geschaut, abgezählt, wie viele Punkte habe ich erreicht von den 4000 und das dann als prozentualer Anteil. So wird das gerechnet.
Okay. Und jetzt ist mir aufgefallen, bei dem Wahl-O-Mat, den es für Potsdam gab, gab es nach dem Ende der 40 Fragen dann nochmal ein paar Fragen, die ich persönlich sehr suggestiv fand und dann auch abgebrochen habe, weil ich mich damit unwohl gefühlt habe und gesagt habe, was soll das denn? Und die Frage ist, was soll das?
Sie meinen diese Zusatzfragen in diesem Extra-Fragebogen?
Genau.
Das ist jetzt was wir sozusagen bei diesen ganzen Kommunen, bei Voto, die dann da mitmachen, da kommt dann unsere eigene Forschung rein. Also da fragen wir dann nochmal Zusatzfragen ab. Bei mir ist es jetzt so, ich forsche viel zum Thema Populismus und deswegen fanden sie die wahrscheinlich auch suggestiv und haben sich unwohl gefühlt, weil sie kein Populist sind, nehme ich mal an. Und das sind dann so Skalen aus der Forschung, standardisierte Skalen, mit denen man Populismus messen kann. Das heißt, das wäre dann ein Forschungsinteresse von mir. Man könnte dann schauen, wie sieht das aus mit diesen populistischen Einstellungen? Bei welchen Gruppen sind die stärker oder schwächer ausgeprägt? Also es gibt jetzt nicht unbedingt zur Kommunalebene, aber zur Bundesebene gibt es ja natürlich auch Forschung zu in Deutschland. Und da kommt meistens raus, dass die AfDler sehr hohe populistische Einstellungen haben. Linke auch zum Teil, aber ein bisschen schwächer ausgeprägt. Und jetzt auch BSWler, das kommt auch dazu. Also die sind so ein bisschen dazwischen. Also da sehen Sie aber auch überall andere Fragen. Also meine Kollegin Theresa Gessler macht das ja für Frankfurt-Oder. Und da finden Sie auch andere Zusatzfragen. Oder wenn Sie das dann eben für, was gibt es noch, Dresden, Leipzig sind auch dabei, Jena, die haben andere Zusatzfragen. Also das ist dann immer sozusagen abhängig von der Forscherperson, die dann da mitarbeitet.
Ah, okay, ich verstehe. Ja, wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Jetzt bin ich ein ganzes Stück schlauer und ich hoffe, unsere Wählerinnen und Wähler werden auch schlauer werden und dann am Ende an der richtigen Stelle das Kreuzchen setzen. Ich danke Ihnen vielmals.
Danke, Ihnen auch.
Ciao. Tschüss.